frei. Wiederum fühle ich mich von der wunderbaren Kraft erfasst, die es mir ermöglichte, mich loszuringen von der Erde, hinaufzuschwingen zu dieser fremden Welt, um der Geschichte des Ringes nachzuforschen. Ich werde fortgetragen von ihr, durch die Lüfte, über die hohen Berge, hinweg, in das Innere des Landes. Der Flug wendet sich der Grenze jener vulkanischen Gegend zu, die mir bereits bekannt geworden ist. Wie merkwürdig! Tod und heiteres Leben liegt hier nahe beieinander. Dort links sehe ich am fernen Horizont das Toben vulkanischer Kräfte. Dann folgt ein schmaler Gürtel öden Gesteins. Und ohne Übergang schließt sich daran eine lachende, blühende Landschaft. Wälder, Flüsse, Felder und Seen kann ich überblicken. Schöne, liebliche Täler, sanft gerundete Hügel, augenscheinlich bearbeitet von fleißigen Menschenhänden. Doch nicht die kultivierten Gegenden sind das jetzige Ziel, dem ich zustrebe. Jener Gürtel dort scheint es zu sein, der die blühenden Ländereien von der Gegend des Feuers abschließt. Ich bemerke, dass dort Menschen, Geschöpfe wie wir, nur bedeutend größer an Gestalt, tätig sind und fleißig arbeiten. Ein Bergwerk ist hier entstanden. Tiefe Gänge sind in das Gestein gebohrt. Hunderte, nein, Tausende von Arbeitern sind geschäftig. Aber wie streng bewacht sie werden und wie gedrückt die Arbeiter aussehen. Das sind nicht glückliche Menschen. Gezwungen werden sie zur Arbeit. Nicht aus freiem Willen haben sie sich ihr gewidmet. Unbarmherzig werden sie von rohen Aufsehern, deren jeder von zwei bewaffneten Männern begleitet ist, in tief sich in die Felsen einbohrende Gänge getrieben, aus denen ich einige gänzlich erschöpft, mit außerordentlich weißen, unregelmäßig großen Steinen hervorkommen sehe. Sie werfen die Steine von sich und stürzen mühsam atmend, halb ohnmächtig zu Boden. Gefährten übergießen sie mit Wasser und suchen sie wieder zu sich zu bringen. Wie elend sind doch diese Menschen am Körper. Nur Haut und Knochen. In den tiefen Gängen kommen sie dem Herde vulkanischen Feuers und seinen erstickenden Dämpfen so nahe, dass sie nur mit steter Lebensgefahr dort die weißen Steine gewinnen. Längs des ganzen Felsengürtels, der sich meilenweit erstreckt, sehe ich die mühevolle Arbeit dieser Unglücklichen. Welch hohen Wert müssen diese Steine besitzen, dass so viele Menschen bei deren Gewinnung geopfert werden? Solche Arbeit muss Tausende von Leben hinraffen. Nur Gewalt, die Wahl zwischen Tod oder Arbeit, ist das Mittel, die Unglücklichen zu zwingen. Unbarmherzig wird von den Bewaffneten mittels langen Spießen jeder niedergestoßen, der sich weigert, noch länger die Höhlungen zu betreten. Viele ziehen diesen schnellen Tod, dem langsamen Hinmorden in den Dünsten der Felsenschächte vor. Die Barbaren scheinen ihre Arbeit als Henkersknechte schon mehrfach vollzogen zu haben. Ich sehe dort hinter den Felsen, nahe einem tiefen Abgrund, leblose Körper mit noch blutenden Wunden liegen. Neben solchen, deren verzerrte Gesichter den Erstickungstod durch giftige Dünste anzeigen. Ein Bild des Grauens und Entsetzens sind die Menschen dieses Erdballes Gefühl, ohne jedes Mitleid in der Brust. Es ist so. Jedenfalls besitzen die Aufseher und die zahlreichen Bewaffneten keine Spur menschlicher Empfindungen mehr. Lachend stürzen sie die Leichen der Unglücklichen in den tiefen Schlund, der ihnen eine letzte Ruhestätte gewährt. Wie viele mögen in der Tiefe, aus der ein dumpfes Wassertoben emporschallt, schon ruhen? Wie viel Elend, Schmerzen und Flüche haben die tosenden Wasser dort unten am Grunde der fürchterlichen Schlucht dem Meere zugespült? Nicht weit von dieser Stätte des Jammers steht ein großes Gebäude. Dorthin werden alle die mit Blut erworbenen Steine hineingeschafft, sorgfältig untersucht, je nach Reinheit der Farbe sortiert und in besonderen festen Gemächern aufgespeichert. Ich ahne, dass diese Steine die Stelle des Geldes auf unserer Erde vertreten, dass ihr Wert den Wert der übrigen Produkte dieses Weltkörpers bemisst und jedenfalls als ein Zahlungsmittel, als Geld betrachtet werden und dienen. Das weitläufige Gebäude, von gewaltigen Quadern aufgeführt, gleicht einer Festung. Ich betrete es und sehe überall arbeitsame Menschen, die mittels mir unbekannten Maschinen die Steine spalten und in handlichere, viereckige Stücke zerschneiden. Diese werden wieder zu dünnen Platten zubereitet und sodann in Kisten verpackt, die mit besonderen Schlössern und Siegeln versehen auf schwere Wagen verladen werden. Vor dem Hause beginnt eine höchst sorgfältig gepflasterte breite Straße, die keine Unebenheiten aufweist. Sie verliert sich am Horizont in unbestimmter Ferne. Auf dieser Straße kommen, von zwei Männern geführt, leere Wagen zu dem Bau heran. Beladene fahren ab. Die Wagen bewegen sich von selbst, getrieben von einer mir noch nicht erkennbaren Kraft. Ich sehe nur, dass am Rückende der Wagen ein längeres Rohr herausragt, aus dem ohne Geräusch ein leichter Dunst emporsteigt. Leicht, geräuschlos und ungemein schnell fahren diese Wagen hin und her. Dort von jenen Städten der Arbeit und des Gräuels, vor dem Eingang eines der Felsenlöcher, ertönt jetzt ein lauter Ruf. Von allen Seiten kommen Aufseher und Arbeiter herbei. Sie umringen einen tief Erschöpften, der soeben aus dem Gange trat und sorgsam etwas in den Händen birgt. Beglückwünschende Rufe werden gehört, lebhaftes Treiben und Drängen entwickelt sich, aufgeregte Stimmen werden immer deutlicher und ein Zug regelt sich nach dem mächtigen Empfangsspeicher der erbeuteten Schätze. Er kommt näher. Aus dem Hause tritt eine gebietende Persönlichkeit. Ein Mann mit harten, stechenden Augen, umgeben von anderen Männern. Es sind seine Unterbeamten. Er selbst ist der Obere dieses Bergwerkbetriebes. Der Zug ist ihm jetzt ganz nahe. Man führt jenen Menschen vor ihn, der den Auflauf durch seinen lauten Ruf verursachte. Erwartungsvoll fragt der Gestrenge: Bist du ein Glücklicher? Herr, ich war es, antwortet ihm der Gefragte und überreicht kniend einen nur faustgroßen flachen Stein, dessen untere Fläche schneeweiß, die obere dunkelbraun gefärbt ist. Überrascht sieht der Obere auf den Stein und nimmt ihn entgegen. Er dreht ihn hin und her. Staunen prägt sich in seinen Mienen aus. Er winkt seine Untergebenen zu sich und zeigt ihnen das Stück. Auch diese zeigen höchste Überraschung. Wie heißt du? Fragt der Gestrenge. Upal, antwortet ihm der glückliche Finder. Upal, du bist frei und wirst dem König berichten, wo und wie du diesen herrlichen Stein, den größten, den ich je gesehen, gefunden. Du weißt, der Tod ist dir gewiss, falls du zu anderen redest. Mach dich bereit zur Fahrt. Der Obere geht mit seinen Unterbeamten zurück ins Haus. Die Menge der Soldaten und Arbeiter verteilt sich wieder. Nach den Städten ihrer mühseligen Arbeit zurückkehrend, Upal begibt sich mit einigen anderen Beamten, die ihn lebhaft beglückwünschen und mit neidischen Blicken betrachten, zu einem anderen Eingang des Hauses und wird in ein Zimmer geführt, in dem eine gedeckte Tafel mit Speisen und Getränken steht. Dort ruht er aus und erfrischt seine ermatteten Kräfte, an denen sonst nur für höhere Beamte bereitstehenden Leckerbissen. Nach einiger Zeit tritt ein Diener ein und fordert ihn auf, ihm zu dem höchsten Oberen zu folgen. Er wird in ein Gemach geleitet, das ausgestattet ist, ähnlich wie bei uns die Gemächer der Orientalen. Säulen mit bunten Steinen, gezierte Wände, ausgeschmückt mit bunten Vorhängen, tragen die Decke. Teppiche bedecken den Boden, hohe Fenster lassen helles Sonnenlicht herein, das sich auf den blanken Steinwänden widerspiegelt. Der Obere trägt ein Gewand nach griechischer Art, die Schultern bedeckt von einem Mantel, der bis zur Erde reicht. Weite Beinkleider, die in gestickten Stiefeln von naturfarbigem Leder enden, vollenden seine Kleidung. Um die Hüften gegürtet, hängt ihm ein breites Schwert. Er sitzt an einem Tisch. Vor ihm liegen Schriften. Er sieht diese durch und vergleicht mehrere. Zu dem eintretenden Upal sagt er jetzt: Tritt näher und höre die Bestimmungen, die den glücklichen Findern des Orosteines gelten. Du, ein bisheriger Sklave des Königs, bist von jetzt ab freier Bürger. Entbunden aller Abgaben, die die Untertanen im Malonerreiche zu leisten haben. Dir wird die Summe von 10.000 Thesas ausgehändigt und du darfst dir vom Könige eine Gnade ausbitten, sobald er dich empfängt. Fasse deine Rede wohl zusammen, wenn du vor dem Gewaltigen stehst und ihm und den Großen bekundest, wie du im Innern den Orostein gefunden. Hier ist die Beglaubigung deines Fundes, dein Freibrief und die Anweisung deines Vermögens. Der Obere gibt ihm 3 Papiere. Sie gleichen anscheinend in ihrem Stoff ganz dem unserer Erde. Doch die Schriftzeichen sind fremde, verschnörkelt und kraus. Upal dankt mit finsterer Miene. Sorgsam steckt er die Dokumente in sein zerfetztes Arbeitskleid, dann beugt er sich tief und geht. Der Obere wendet sich an seinem Tische anderer Arbeit zu. Upal schreitet den langen Gang entlang, der zum großen Tore führt. Jetzt tritt er hinaus und überschaut mit finsterem Blick jene Gegend, die ihm so lange eine Stätte der Qual, der härtesten Sklavenarbeit gewesen ist. In seinen Zügen spiegelt sich, was der Mann empfindet: Hass gegen die Unterdrücker, Freude über die errungene Freiheit, Wunsch nach Vergeltung für die überstandenen Qualen. Tief atmend steht jetzt der Mann auf der letzten Stufe der Freitreppe, die vom Portale nach der Straße führt. Und sein Auge sieht sehnsüchtig nach den Wagen, die schnell fahrend die Landstraße beleben. Jetzt rafft er sich auf und geht zu einer Halle, in die die Wagen verschwinden. Geschäftiges Leben herrscht in dieser Halle. Es ist ein Raum, in dem die wohlverpackten, schon bearbeiteten Steine auf die Wagen verladen und so dem mir noch unbekannten Ziel zugeführt werden. Ein Wagen ist bereit zur Abfahrt. Upals Eintritt hat unter den Arbeitern eine gewisse Bewegung hervorgerufen, wissen doch alle, dass er jetzt ein freier und reicher Mann geworden ist, den jeder um sein Glück beneidet. Während sie alle noch Sklaven bleiben müssen, Leibeigene eines Königs, der ihr Leben nicht schont, um sich zu bereichern. Glücklicher, redet ihn ein Beamter an, der die Verladung der Schätze auf den zur Abfahrt bereitstehenden Wagen überwacht. Du kannst mit diesem Wagen heimfahren. Willst du? Gern will ich, erwidert Upal. Sei meines Danks gewiss. So komm, setze dich zu mir. Der Beamte steigt auf den vorderen Sitz des Wagens, der für 2 Personen bequemen Raum bietet. Er nimmt einem neben ihm stehenden Mann ein breites Schild ab, das dieser an einer Kette um den Hals trägt, und reicht es Upal, der sich damit behängt. Du weißt warum, flüsterte er ihm zu. Upal nickt schweigend und nimmt seinen Platz neben dem Beamten ein. Dieser drückt an einem Griff und leicht, geräuschlos bewegt sich der Wagen vorwärts die Straße entlang, auf der ich schon viele gleiche Wagen kommen und gehen sah.